Ja, schönes Lied über die Majestät von unserem Herrn. Und zu Beginn, dass ich nicht vergiss, möchte ich Grüße ausrichten von unserer kleinen Gemeinde in Andorf. Sie lassen euch herzlich grüßen. Einige kennt ihr. Und wir freuen uns, dass wir wieder mal hier sind. 2,5 Jahre habe ich nachgeschaut, ist es her, dass wir das letzte Mal da waren. Die Gemeinde hat sich ein bisschen verändert. Den Eingang hätten wir fast nicht gefunden. Ich habe unsere Halle gebaut vor dem Eingang. Aber wir haben es geschafft. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Nebel zieht über das Land. Wir sind jetzt durch den Nebel, durch diese schöne Landschaft da gefahren zu euch her. Und in 2 Wochen werden viele Leute an den Gräbern stehen, passend zu dieser düsteren Jahreszeit, und werden nachdenken über die Menschen, die mal hier waren und nicht mehr hier sind. Denkende Menschen zu jeder Zeit haben sich die Fragen gestellt: Wo komme ich her? Wozu bin ich hier? Und wohin werde ich einmal gehen? Und es sind wichtige Fragen, und sie werden leider selten gestellt. Wenn man sich das Fernsehprogramm durchzappt manchmal mache ich das, unglaublich, was da alles zu finden ist, aber diese Themen sind meistens nicht zu finden. Bin ich durch Zufall hier? Was ist überhaupt der Wert meines Lebens? Manchmal gehe ich am Friedhof spazieren in meinem Heimatort in Andorf und dann versuche ich, den ältesten Grabstein zu finden, oder genauer gesagt den Grabstein mit der ältesten Gravur drauf. Und ich kann euch versprechen, noch 150 Jahre wird euer Name nicht einmal mehr auf einem Grabstein gesehen werden. Geschweige denn, dass sich sonst noch irgendjemand erinnern wird. Gibt es für unser Leben einen Wert, der über diese kurze Zeit hinausgeht? Und ist mit dem Tod alles aus? Wie soll ich meine Lebenszeit verbringen und womit soll ich meine Lebenszeit füllen? Gibt es überhaupt ein richtig und ein falsch? Muss ich einmal Rechenschaft ablegen? Gibt es einmal Gerechtigkeit für das Unrecht, das wir erleiden auf dieser Welt? Und muss ich vielleicht einmal Rechenschaft ablegen über das Unrecht, das ich getan habe? In den Psalmen wird die Lebenszeit des Menschen beschrieben. Wir lesen das im Psalm 90, Vers 10. Sehr prägnant und sehr realistisch. Unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir dahin. Als flögen wir dahin. Die Zeit vergeht im Flug, sagen wir manchmal. Und je älter wir werden, so kommt es uns vor, scheinbar, als ob die Zeit immer schneller vergeht. Das irdische Leben ist sehr kurz. Die Bibel benutzt ein paar Bilder dafür, die die Kürze des menschlichen Lebens beschreiben. Es ist hier die Rede von einem Hauch. So wie wenn du in die Kälte hinausgehst und du hauchst aus, dann siehst du diesen Hauch kurz, aber nur für ein paar Sekunden. Und dann ist er weg, als ob er nie da gewesen wäre. Die Bibel beschreibt das menschliche Leben als vorübergehenden Schatten. Die Sonne zieht weiter, der Schatten ist weg. Eine Blume, die verblüht, oder das Gras, das verdorrt. So zeigt uns die Bibel die Länge unseres irdischen Lebens. Die Welt möchte das nicht wahrhaben. Sie lügt sich selbst an. Ein berühmter österreichischer Schlagersänger hat einmal ein Lied gesungen, das hat geheißen: Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Und ich kann euch sagen, es ist gelogen. Die Welt lügt sich selber an. Viele werden gar nicht 66 Jahre alt. Sie sterben schon früher. Andere erreichen dieses Alter und sie liegen in den Krankenhäusern und Altersheimen und warten auf den Tod. Ich habe einmal gearbeitet in einem Krankenhaus in Wien Und da waren gerade Umbaumaßnahmen im Gange und die Leute, die alten Leute in den Betten sind am Gang gelegen, weil eben gerade umgebaut worden ist. Und ich bin dort vorbeigegangen, ein Bett nach dem anderen. Alte Leute drinnen, wie mumifiziert, reglos, noch am Leben, aber nicht am Leben teilnehmend. Bett, Nachtkästchen, Globerbirole, Römerquelle, Mineralwasser auf dem Nachtkästchen. Das war das Leben dieser Menschen. Also mit 66 Jahren fängt das Leben ganz sicherlich nicht an. Aber wir sind sehr beschäftigt mit unserem Alltag, der uns umgibt jeden Tag. Wir sind sehr beschäftigt, uns wieder von diesem Alltag zu erholen. Vielleicht am Wochenende oder im Urlaub. Und wir verdrängen den Gedanken an den Tod und schauen weg. Wenn jemand stirbt in unserer Umgebung, dann schrecken wir kurz auf, so wie es bei mir in der Firma war, vor 2 Wochen. So eine Frau mit 55 Jahren ist am Freitag von der Arbeit nach Hause gegangen und am Freitagabend war sie tot. Am Montag haben wir sie nicht mehr gesehen. Völlig überraschend. Und alle schrecken auf und sind irgendwie ratlos, finden keine tröstenden Worte. Ich hätte auch keine tröstenden Worte gehabt für ihren Mann und die Kinder, die sie zurücklässt. Wenn ein Unfall passiert, kürzlich ist bei uns ein Unfall passiert, in den ersten Nachrichten hat es geheißen, ein Brüderpaar ist tödlich verunglückt. Und später hat sich herausgestellt, einer ist mit dem Leben davongekommen, ist nur ein Bruder von den Zweien ist tödlich verunglückt. Und dann wird ein Kriseninterventionsteam geschickt. Aber ich frage mich, was erzählen diese Leute den Menschen? Was finden sie, was trösten könnte? Welchen Sinn hat mein Leben, wenn es so plötzlich vorbei sein kann? Sollen wir es so halten, wie Paulus einmal sagte, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot? Aber das ist nicht die Lösung. Junge Menschen kennen oft keinen Sinn im Leben und kein Ziel. Ich bin mal auf der Universität in Salzburg gewesen, habe dort Umfragen gemacht und eine Frage war, was ist der Sinn deines Lebens? Und die häufigste Antwort darauf war Schweigen. Keine Antwort darauf. Leute, die jung sind, beginnen mit dem Studium, wo man denkt, sie hätten Ziele, Pläne. Aber wenn man sagt, was ist der Sinn deines Lebens, dann ist oft Schweigen die Antwort. Ist mit dem Tod alles aus? Kann ich überhaupt wissen, ob und was nachher kommt? Und wie bei so vielem, wo uns die Welt keine Antwort gibt, hier gibt uns Gottes Wort die Antwort. Die Wissenschaft gibt uns keine Antworten auf das Woher und erst recht gibt sie keine Antworten auf das Wohin. Weit verbreitet ist die Meinung, wir werden ein Produkt des Zufalls zufällig hier hereingeworfen, ohne Plan, ohne Sinn, ohne Ziel. Und wenn das so wäre, dann wäre es wirklich trostlos. Mein Leben wäre so bedeutungslos wie das von irgendeinem Fisch im Ozean, wo niemand darauf achtet, ob es ihn gibt und ob er jemals gelebt hat. Welch trostloser Gedanke. Aber Gottes Wort gibt eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Gott hat jeden Menschen persönlich geschaffen und Gott hat jeden Menschen persönlich für die Ewigkeit geschaffen. Wiederum in dem Psalm 139, Abvers 13, dort heißt es, denn du, Gott, bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Welch poetisches Wort. Und doch ist es so schön, wenn wir daran denken, dass wir, jeder von uns, von Gott gewoben ist, am Webstuhl gewoben. Und der Webstuhl, zumindest der damaligen Zeit, steht für Handarbeit, für Kreativität. Und so ist es mit uns. Gott hat an jeden von uns selbst die Hand angelegt. Wir sind nicht Massenware aus Fernost, sondern jeder von uns ist ein Produkt, ein Ergebnis von Gottes Handarbeit. Und so ist auch Gottes Handschrift auf jedem Menschen. Unglaublich, bei den vielen Menschen, die leben auf dieser Erde und schon gelebt haben, so ist es doch so, dass Gottes Handschrift auf jedem Menschen ist, der nach dem Bild Gottes ja geschaffen ist. Wir sehen unseren einzigartigen und unwiederbringlichen Fingerabdruck. Noch bevor es Chips gegeben hat, Computerchips, hat Gott jedem Menschen eine persönliche Signatur gegeben, den einzigartigen Fingerabdruck. Unglaublich. Auch die DNA von jedem Menschen unterscheidet sich, so sagen uns die Fachleute, von der eines anderen Menschen. Wie kann bei so vielen Menschen ein jeder Mensch so individuell sein? Und die Antwort ist, weil wir von Gott gewoben sind, in Handarbeit gemacht worden sind. Weil Gott seine Gedanken an uns verwendet hat, als wir noch gar nicht auf dieser Welt waren. So, das ist der Wert des Menschen bei Gott. Persönlich ein Werk von dem persönlichen Schöpfer. Wenn wir vergleichen, was ist der Wert des Menschen auf dieser Welt, wo wir leben, dann sehen wir hier einen gewaltigen Unterschied. Wir sehen auf der einen Seite alte, greise Menschen, werden noch reanimiert, wiederbelebt, auf Intensivstationen noch am Leben gehalten, ohne Hoffnung auf Rückkehr auf das Leben. Und man erhält das Leben, solange es noch irgendwie geht. Und andererseits sehen wir, wie Menschen auf dem Weg in ein besseres Leben ertrinken. Und es lässt die Leute kalt, viele Leute kalt. Millionen Babys werden im Leib ihrer Mutter abgetötet. Und es wird als recht angesehen und als normal angesehen. Wir leben in einer grausamen Welt unter grausamen Menschen. Aber für Gott eben ist jeder Mensch unendlich wertvoll. Jeder Mensch. Und er ist unersetzbar. Und er ist einzigartig. Und deswegen hat Gott auch jeden Menschen für die Ewigkeit geschaffen. Gottes Wort zeigt uns, dass der Tod nicht das Ende ist. Von keinem Menschen, sondern der Übergang in eine andere, in eine unsichtbare Welt. Und dort gibt es nur zwei Zielorte, die man ansteuern kann. Und nichts dazwischen. Ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken, aber in diesem Fall gibt es nur Schwarz oder Weiß. Es zeigt zwei Zielorte. Entweder die ewige Herrlichkeit bei dem Schöpfer, der uns gewoben hat, oder die ewige Verdammnis weg von diesem Gott. Und dazwischen gibt es nichts. Und die Weichen stellt jeder Mensch selbst in diesem Leben. Es ist eine Entscheidung von allerhöchster Tragweite. Wir sagen immer, ja, es ist wichtig, dass du den Menschen dir anschaust, wenn du einmal heiratest. Das ist wirklich eine wichtige Entscheidung und mit großen Auswirkungen. Oder welchen Beruf du erlernst, wo du einmal arbeiten wirst und mit welchen Leuten du beisammen sein wirst, und das ist richtig. Aber es ist nicht zu vergleichen mit der Entscheidung, wo wirst du die Ewigkeit verbringen. Weil die Ewigkeit ist furchtbar lang. Unvorstellbar lang für uns. Mein Schwager hat eine Operation vor sich gehabt. Meine Schwester hat gesagt, das dauert schon eine Ewigkeit, bis die Operation kommt. Ich glaube, es waren 3 Monate. Und dann hat sie gesagt, und jetzt dauert es noch eine Ewigkeit, bis wir endlich dran kommen. Ich glaube, es waren 3 Wochen. Aber sollen es 30 Jahre gewesen sein, wo du auf etwas wartest? Oder sollen es 1000 Jahre gewesen sein? Vielleicht sind 10.000 Jahre eine lange Zeit. Aber die Ewigkeit ist 10.000 mal 10.000 mal 10.000 Jahre. Sie hört nicht auf. Also es ist die allerwichtigste Entscheidung. Wo verbringe ich die Ewigkeit? So, welche zwei Zielorte haben wir zur Auswahl? Die Bibel zeigt uns in einem sehr deutlichen Beispiel den Weg, den wir gehen können im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 19, der Reiche und der Lazarus. Es ist einer der ganz seltenen Gelegenheiten, wo die Bibel wirklich einen Blick direkt hinter den Vorhang bietet. Ich lese die Verse 19, Lukas 16, ab Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Bleiben wir vielleicht einmal da an dieser Stelle. Also was kann es denn für diesen Mann Besseres geben? Was könnte es für einen Menschen Besseres geben, als was wir jetzt gelesen haben gerade? Ein reicher Mann kleidet sich in Purpur und feine Leinwand, das ist für die Frauen eher wichtig, ja, und lebt alle Tage fröhlich und in Prunk. Alle Tage fröhlich. Also besser geht's ja nicht, oder? Wer könnte das von uns behaupten, dass er alle Tage fröhlich lebt und im Prunk? Wir denken, dieser Mann hat das Große losgezogen und wir möchten gerne mit ihm tauschen, oder? Nicht mehr, wenn wir weiterlesen. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Das ist das, was wir überall auf dieser Welt sehen. Diese Ungerechtigkeit, diese Ungleichheit. Und hier kommt dazu, dass dieser Mann noch fröhlich sein kann, während das Elend vor seiner Haustür sich abspielt. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß, und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, dann werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Egal, ob ein Mensch daran geglaubt hat, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, es gibt für jeden eine Existenz nach dem Tod. Für den Reichen und für den Lazarus. Und das Schöne und Erschreckende zugleich ist, denke ich, dieser Augenblick, wo es da heißt, als er im Hades seine Augen aufschlug. Stellt euch einmal vor, versetzt euch in die Situation des Reichen. Du stirbst, du machst die Augen zu, und der furchtbare nächste Moment, wenn du die Augen öffnest und realisierst, wo du bist und wie dein weiteres Los aussieht. Also wir sehen unmittelbar an den Tod anschließend, kommt der Augenaufschlag und wir befinden uns an dem Zielort, für den wir uns entschieden haben. Wir selbst entscheiden, wo wir die Augen aufschlagen. Eine Sekunde nach unserer letzten Stunde. Wir sehen auch hier, es gibt kein Ende der Existenz. Lazarus lebt oder existiert und der Reiche existiert. Niemand ist ausgelöscht, so wie viele glauben, mit dem Tod ist alles aus und es ist alles egal, was vorher war, es ist alles gelöscht. Wir sehen kein Ende der Existenz. Wir sehen dem Reichen bei vollem Bewusstsein. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Er realisiert sofort, wo er ist. Er checkt sofort, dass er von dort nicht weg kann. Er fragt auch gar nicht danach. Er checkt auch sofort, welche Konsequenzen das hat für seine Brüder. Er kann sich erinnern. Er erinnert sich an seine Brüder. Er kann sich zurückerinnern. Und er sieht hinüber zu dem Lazarus, aber er hat keine Chance, dorthin zu kommen. Wir sehen keine zweite Chance, keine Reinkarnation. Keinen Bewährungsort, wo wir uns nochmal bewähren können und dann im zweiten Anlauf sozusagen. Wir sehen kein Ende der Qual und das Schlimmste, wir sehen keine Hoffnung. Alles kann ein Mensch ertragen, solange er Hoffnung hat. Aber wenn keine Hoffnung mehr ist und du weißt, du wirst von diesem Ort nie mehr wegkommen, das ist, denke ich, das Schlimmste. 2. Thessaloniker 1,9: Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Der Reiche bittet um Linderung. Er sagt: Erbarme dich meiner. Schicke mir den Lazarus, erbarme dich meiner. Wir erinnern uns daran, er hat sich nicht erbarmt, wie der Lazarus vor seinem Tor gelegen ist, mit den Geschwüren und Hunger gelitten hat. Er war fröhlich alle Tage seines Lebens und er hat sich nicht erbarmt. Und jetzt bittet er um Erbarmen. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät für Erbarmen. Er möchte, dass seine Brüder nicht dorthin kommen, wo er jetzt ist. Eigentlich wieder schön zu sehen, dass er besorgt ist um seine Brüder. Er möchte seine Brüder evangelisieren. Er möchte jetzt zum Evangelisten werden. Und er weiß genau, was sie brauchen. Dass sie Buße brauchen, dass sie Umkehr brauchen. Und er bekommt die Antwort: Keine Chance. Solange sie Mose und die Propheten nicht glauben, hilft es auch nicht, wenn jemand von den Toten aufersteht. Wenn jemand nicht glaubt, was Gott in seinem Wort sagt und das Zeugnis von Jesus verwirft, dann hilft es auch nicht, wenn jemand von dem Toten aufersteht. Welch ein Drama! Welch ein Ende, oder eigentlich nicht Ende, denn es endet nicht. Ja, man ist geneigt zu denken, es wäre unvereinbar mit Gottes Liebe, dass Menschen diese furchtbare Zukunft ansteuern und dort sind. Und es ist wirklich auch nicht leicht zu verstehen. Aber wir lesen im Hesekiel Kapitel 18, Vers 32, dass Gott keine Freude hat an dem Gottlosen, an dem Tod des Gottlosen. Hesekiel 18, 32 spricht der Herr: Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Kehrt um, damit ihr lebt. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott ist selbst auf die Erde gekommen, hat sich selbst hingegeben, hat seine Feinde geliebt, um das Herz der Verlorenen zu erreichen. Aber er lässt immer noch die freie Wahl bis zum heutigen Tag. Der körperliche Tod ist die ewige Heimkehr zu Gott oder die ewige Abkehr weg von Gott. Und die Entscheidung wird getroffen in diesem Leben. Schauen wir uns aber die Zukunft der Erlösten an. Schauen wir uns den Lazarus an. Auch bei ihm sehen wir, als er die Augen aufschlug, ist er beim Herrn. Er ist sofort beim Herrn. Und das ist ganz wichtig für uns. Egal, was uns passiert, sollen sie uns einsperren oder foltern oder was sie mit uns machen. Aber wenn wir körperlich abscheiden und wir schlagen die Augen auf, dann sind wir beim Herrn. Paulus sagt in Philipper 1,23: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Es ist weit besser, bei dem Herrn zu sein. Ich freue mich auch, dass hier nicht steht: Ich bin froh, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Sondern es steht eine Steigerung von Frohsein. Er sagt: Ich habe Lust. Es zieht ihn dorthin. Er möchte dort sein. Sein Verlangen ist dorthin. Er hat Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Auch für die Erlösten gibt es kein Ende der Existenz. Aber es gibt Unterschiede zu dem Reichen. Wir lesen, dass der Reiche den Lazarus sieht. Wir lesen aber nicht, dass Lazarus den Reichen sieht. Ja. Und es wäre auch nicht der Himmel, wenn wir dort hinüberschauen könnten und sehen könnten das Los derer, die nicht errettet sind. Wir sehen in der Ewigkeit einen neuen Leib. Im Philipper 3, 21, wir erinnern uns dran, ja, der Lazarus ist da mit seinen Geschwüren und so weiter gelegen. Philipper 3, 21 lesen wir: Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Da steht geschrieben, unser Leib der Niedrigkeit der der Vergänglichkeit unterworfen ist, er wieder mal umgestaltet werden zur Gleichgestalt mit seinem, also Jesu, Leib der Herrlichkeit. Wir werden einmal einen Herrlichkeitsleib bekommen. Ich werde mal so ausschauen wie das schönste Fotomodell auf dieser Erde. Ich werde wieder Haare bekommen. Und alle möglichen Beschwerden, die ich schon habe, werden nicht mehr da sein. Wir brauchen niemanden mehr beneiden. Auch der, der körperlich beeinträchtigt war auf dieser Erde, wird keinen Nachteil haben dort. Alle werden wir einen Leib der Herrlichkeit haben. Es ist ein viel besserer Ort als diese Erde. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4 heißt es, und er, also Jesus wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und es gefällt mir da so gut, weil da steht, Jesus wird jede Träne von den Augen abwischen. Wir haben schon darüber gesprochen, wir sind alle individuell, persönlich, mit Handarbeit gemacht von Gott. Und genauso werden wir dort empfangen. Der Herr Jesus wird dort jede Träne einzeln abwischen. Ich denke manchmal an die Großmütter bei uns im Innviertel, die mit einem so angeschnäuzten Sacktuch, Schnäuztuch, die Kinder dann drüber wischen, wenn es schmutzig war. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt in eurer Kindheit. Ich habe das erlebt. Ja. Aber der Herr Jesus wird uns so nicht empfangen, dass er einmal drüber wischen wird mit so einem großen, schmuddeligen Fetzen. Weil er wird jede Träne einzeln, steht hier. Es steht ja nicht darin, er wird die Tränen abwischen, sondern es steht herinnen, er wird jede Träne abwischen. Einzeln, singular, persönlich, individuell, weil er uns kennt, weil er uns liebt. Nicht ein Haar geht verloren von unserem Haupt, ohne dass er es merkt. So wird uns der Herr in Empfang nehmen. Lazarus ist gelegen, hart gelegen auf dem Pflaster oder Schmutz vor dem Reichen sein Haus. Und jetzt sehen wir, jetzt wird er von den Engeln getragen. Also besser als jede Königssänfte wird er dort bewegt, sehr schonend transportiert und dorthin gebracht, wo sein Wunsch und sein Sehnen war, in Abrahams Schoß, in Geborgenheit, dort wo es warm ist, wo es nicht mehr hart ist, dort wo Frieden ist, wo man ihm wohlgesinnt ist, dort ist er. Dieser himmlische Ort ist ein Ort der unbeschreiblichen Schönheit. In der Offenbarung lesen wir eine Beschreibung, die nur voller Edelsteine strotzt, wovon wir die meisten gar nicht kennen. Es wird immer von Gold und Silber und Edelsteinen, alle möglichen werden aufgezählt. Ich denke, dem Schreiber, dem Johannes, gehen einfach die Worte aus, die Schönheit zu beschreiben, weil er sie mit menschlichen Worten nicht ausdrücken kann. Aber er benutzt Edelsteine, Schönheit, Kostbarkeit, Unvergänglichkeit, keine Nacht wird mehr sein, denken wir an die jetzige Finsternis, die kommt, denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet. Ein Gottesmann, vor vielen Jahren ist einmal gestorben, die Brüder sind ans Sterbebett zu ihm und er hat wohl ein bisschen einen stärkeren Todeskampf gehabt und die Brüder wollten ihm trösten oder einer dieser Brüder wollte ihm trösten und hat gesagt, denk doch an das ganze Gold und Silber, das du demnächst sehen wirst. Und er hat gesagt, hört mir doch auf mit Gold und Silber, ich möchte im Schoß des Vaters sein. Also nicht Gold oder Silber oder irgendwelche schöne Bauten ziehen uns dorthin, sondern weil unser Herr dort ist, der uns dort empfangen wird. Es ist ein Ort der Wahrheit und der Gerechtigkeit und des Friedens, denn wie es in Offenbarung 21, 27 heißt, alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Auch nicht der, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind im Buch des Lammes, Buch des Lebens des Lammes. Himmel, Paradies, Abrahams Schoß, bei Jesus, egal welcher Ausdruck, wir werden beim Herrn sein. Der Schächer am Kreuz sagt zu Jesus, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es hat keine paar Stunden mehr gedauert, bis dieses eingetroffen ist. Was Jesus verspricht, das trifft ein. Und es war wirklich so, dieser Schächer am Kreuz, ohne dass er noch gute Werke hat tun können, angenagelt links und rechts, damit er wirklich nicht glaubt, er könnte mit einem guten Werk seine Ewigkeit verdienen, ist beim Herrn Jesus in der Ewigkeit. Und so verstehen wir auch den Paulus, wenn er in Philipper 1,21 sagt, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Sterben ist für die Kinder Gottes ein Gewinn. Vielleicht empfinden wir es noch nicht so, aber es ist so. So wie sollen wir im Blick auf die Ewigkeit leben? Der erste Punkt, muss ich hier die Frage stellen, weil bei so einer Anzahl Menge an Leute, die wir sind, ist es nicht sicher, dass jeder schon Frieden gemacht hat mit dem Herrn Jesus. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Hast du schon Gott dein Leben gegeben? Bist du schon umgekehrt? Bist du schon ein Kind Gottes? Diese Frage ist die erste und wichtigste Frage. Wenn jemand hier herinnen noch nicht umgekehrt ist zu Jesus, dann sollte er es heute tun und nicht auf morgen warten. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 19, heißt es einmal, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Wähle das Leben. Heute noch. Warte nicht bis zur Sterbestunde. Warte nicht bis zu dem morgigen Tag. Von Wilhelm Pals habe ich einmal gehört, vom gefährlichsten Platz der Welt. Wisst ihr, was der gefährlichste Platz der Welt ist?
Auf der Mutter.
Ja, leider auch. Die lange Bank. Etwas auf die lange Bank schieben. Zur Seite schieben. Später ist der Zeitpunkt. Zu mir hat auch einmal jemand gesagt, ich bin noch zu jung, um mich zu bekehren. Aber du weißt nicht, wie alt du werden wirst. Also schiebe es nicht auf die lange Bank. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Heute ist der Tag des Heils. Stell die Weichen richtig. Sorg dafür, dass du dort ankommst, wo Lazarus ist. Dort ankommst, wo wir alle ankommen wollen. Was ist noch, wenn wir sehen, wie die Ewigkeit ist? Es hilft uns, unser eigenes Leid in diesem Leben zu ertragen. Denn das Leiden das Leiden der Christen ist nur eine kurze Zeit verglichen mit der Ewigkeit. Römer 8,18, wiederum Paulus. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden sollen. Ich meine, der Paulus, der hat schon was erlitten, oder? Einmal zählt das so richtig auf, geschlagen und rausgezerrt und ich weiß nicht wo, alles Mögliche, was er bekommen hat. Aber er urteilt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Nicht ins Gewicht fallen, hast du hast eine Waage, du hast hier die Leiden der gegenwärtigen Zeit und auf der anderen Seite ist die ewige Herrlichkeit. Und der Paulus legt sein ganzes Leiden drauf, das er gehabt hat. Die Waage macht keinen Zucker, weil die ewige Herrlichkeit wiegt ein Vielfaches höher. Und so ist es auch mit uns. Jeder von uns hat auch mit Leiden zu tun in dieser Welt, in verschiedentlicher Art und Weise. Aber die Bibel sagt uns, dass die ewige Herrlichkeit uns alles vergessen lassen wird, was an Leiden auf dieser Erde war. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist gleichzeitig das Beste, was uns passieren kann. Abscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist viel besser. Sei es, dass wir sterben oder sei es, dass Jesus kommt, wir sind beim Herrn. Wie leben wir jetzt angesichts dessen, dass uns hier die Bibel die Ewigkeit zeigt? Wie leben wir? Wofür verwenden wir die wenige Zeit, die wir hier haben? Die Bibel sagt, es ist ein Hauch, den wir da hier verbringen. Wie verbringen wir diesen Hauch? Womit füllen wir die Stunden des Tages, die Tage der Wochen, die Jahre? Suchen wir unsere Freude an dem Herrn oder suchen wir die Erfüllung in dieser Welt? Haben wir doch noch Zweifel, dass die innige Gemeinschaft mit dem Herrn das Einzige ist, was uns wirklich glücklich macht? Glauben wir das nicht? Oder wir sagen zwar, wir glauben es, aber wir leben anders, als ob wir das sagen. Suchen wir unsere eigene Ehre auf dieser Welt oder suchen wir die Ehre Gottes zu vermehren? Sind wir gestresst mit dem Sammeln von irdischen, vergänglichen Dingen oder sammeln wir Schätze im Himmelreich? Mein Cousin war kürzlich bei mir, ist er vorgefahren mit seinem Mercedes XX irgendwas, kenne die Modelle nicht, irrsinnig lang, irrsinnig flach, Riesengerät. Und unterhält sich da aus dem Auto raus mit mir und dann sagt er, ja, er hat ein Problem. Er muss das Auto, er will das Auto jetzt wieder tauschen, aber es gefällt ihm keiner besser, er weiß nicht, was er für ein Mercedes nehmen soll. Solche Probleme, oder? Die Welt ist wirklich voller Probleme. Haben wir solche Probleme, vielleicht auf anderer Ebene, vielleicht nicht gerade beim Auto oder sonst irgendwo, womit beschäftigen wir uns? Was sind die Dinge, die uns wehtun? Für was brennt unser Herz? Wer wird mit uns im Himmel sein? Und wer wird fehlen? Ich bin überzeugt, wenn wir dorthin kommen, werden wir plötzlich Leute sehen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Vor 2,5 Jahren war ich bei euch da, habe ich meinen Arbeitskollegen getroffen, den ich schon 2 Jahre vorher nicht mehr gesehen gehabt habe und habe auch nicht gerechnet, dass ich ihn da sehe. Und Thomas, heute ist er leider nicht da hinten sitzt. Er. Thomas, hallo. Und so wird es dann auch im Himmel sein. Schön, dass ich das sehe jetzt da. So wird es dann auch im Himmel sein. Wir kommen dorthin und dann sehen wir wen, den wir kennen und wir haben nicht gerechnet, dass wir ihn sehen und wie groß wird die Freude sein. Vielleicht ist es jemand, dem wir gutes Licht gewesen sind zum Herrn. Umso schöner. Wir werden uns vielleicht gar nicht mehr erinnern können dran. Ich habe einen Geschäftspartner, der war der Geschäftsführer von einer Firma in Hutturm. Heute habe ich mich erst erinnert, er war einmal da bei mir bei einer Predigt, wie ich da war bei euch. Keine Ahnung, wie lange es her ist. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann jemanden sehen, der aus irgendeinem Grund den Weg zum Herrn eingeschlagen hat. Ja. Aber es wird vielleicht auch sein, dass jemand dort fehlt. Vielleicht werden wir uns Vorwürfe machen, dass wir die Zeit nicht besser genutzt haben. Vielleicht werden wir sagen, ah, das hätte ich noch machen sollen, das. Und das habe ich mir auch schon lange vorgenommen, dass ich den einmal anrufe oder den einmal treffe. Aber es ist immer was dazwischen gekommen. Persönlich glaube ich nicht, dass wir uns an das erinnern werden, was wir tun hätten können. Weil ich glaube nicht, dass das dann der Himmel wäre, wenn wir an das zurückdenken würden. Aber trotzdem, würden wir uns daran zurückdenken können, dann würden wir wahrscheinlich so denken. Aber jetzt haben wir noch die Möglichkeit, es zu verändern. Wir können heute noch zum Telefon hergreifen, können uns heute noch ins Auto sitzen, wir können heute noch versuchen, Menschen zu warnen und auf den richtigen Weg zu bringen. Ist mein Leben eine gute Werbung für den Herrn Jesus? Die Frage ist berechtigt. Sind wir ein Licht in dieser Welt? Sind wir Salz in dieser Welt? Oder sind wir als mürrische, kritiksüchtige Nörgler bekannt in unserer Umgebung? Zeige ich die Freude eines Erlösten? Zeige ich die Freude eines Menschen, der die ewige Herrlichkeit gewonnen hat, die viel größer ist als jedes Leid dieser Welt? Kennt man mir das an? Finden das die anderen Menschen rund um mich anziehend, dass sie sagen, das möchte ich auch haben? Ich hoffe, dass es so ist. Es wird umso mehr sein, je mehr wir uns sinnen auf das, was droben ist. Beten wir ausdauernd und vom Herzen für die Menschen, die dem Herrn noch nicht gefunden haben. Nehmen wir uns Zeit für sie. Erzählen wir gerne, wie wunderbar unser Herr Jesus ist. Haben wir den Geist seiner Liebe? Das war doch das, was den Herrn Jesus so anziehend gemacht hat, dass er alle Menschen geliebt hat. Alle Menschen. Egal, was der ausgefressen gehabt hat oder wie sein Leben verlaufen ist, meistens nicht besonders gut. Er hat jeden Menschen geliebt. Diese Liebe hat die Menschen gezogen und zieht auch heute noch. Der Herr Jesus spricht zu seinen Nachfolgern in Johannes 14,3: Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Bist du bereit für die Ewigkeit, den Herrn Jesus zu begegnen?